Macherinnen. Jacqueline Bernhard im Gespräch.
Hallo ihr Lieben, ich darf euch wieder herzlich willkommen heißen zu einer neuen Podcast-Folge von dem Podcast Macherin, wo ich euch gerne Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern vorstellen möchte, die euch inspirieren sollen, die euch vielleicht anregen sollen, eigene Wege irgendwie in eine bestimmte Richtung zu gehen etc. Ich freue mich, dass ich heute mir gegenüber Frau Dr. Winkler sitzen habe. Hallo Frau Dr. Winkler. Wir sitzen hier im Justizzentrum in Greifswald und nehmen jetzt diesen Podcast auf. Aus Greifswald stammt oder kommt auch Frau Dr. Winkler. Frau Dr. Winkler, vielleicht zum Anfang stellen Sie sich mal kurz vor und wie viele Arbeitsstunden haben Sie jetzt eigentlich schon hinter sich?
Heute seit um 7:30, aber da ist noch Luft nach oben. Ja, ich stelle mich vor, ich bin Yvonne Winkler, ich bin 47 Jahre alt, bin Gefäßchirurgin und Allgemeinchirurgin, hier niedergelassen in Greifswald. Habe 4 Kinder, die sind im Alter von 17 bis 5, da ist alles vertreten. Und bin im März dieses Jahres zur Frau des Jahres ernannt worden, wie auch immer man dazu sagt. Ja, und habe mich sehr geehrt gefühlt.
Genau. Jeden März findet ja sozusagen seit 2019 der Empfang der Ministerpräsidentin statt, wo sie jedes Jahr eine Frau aus Mecklenburg-Vorpommern besonders ehrt. Und dieses Jahr war es Frau Dr. Yvonne Winkler. Und wenn wir so auf den Lebenslauf von Frau Dr. Winkler schauen, hatte das natürlich auch einen Grund, warum Frau Dr. Winkler mit der Frau des Jahres geehrt wurde. Was ich besonders süß erstmal fand, dass sie von ihrem Verlobten vorgeschlagen wurden. Also jeder kann die Frau des Jahres vorschlagen. Weil das besonders toll fand, was Sie, Frau Dr. Winkler, geleistet haben. Vielleicht, Frau Dr. Winkler, sagen Sie mal kurz so, was so die Gründe waren. Ich weiß, es ist immer schwierig, Sie selber da ein bisschen zu loben, aber ich denke, da muss man überhaupt nicht irgendwie hinterm Berg halten, sondern das waren ganz tolle Momente, warum Frau Dr. Winkler die Frau des Jahres wurde.
Ja, also er hat mich vorgeschlagen, zum einen, weil ich eben diese 4 Kinder habe. Diese 3 dieser Kinder, die größeren 3 Kinder, habe ich mit meinem verstorbenen Mann. Und das war eben auch einer der Punkte, warum er mich vorgeschlagen hat, dass ich nämlich mit den Kindern eine ganze Zeit alleinerziehend gewesen bin und eben trotzdem in der Zeit weiter als Chirurgin gearbeitet habe, trotzdem in der Zeit meinen Facharzt weitergemacht habe. Und eben das Ganze drumherum mit den Kindern gemanagt habe, vorher in der Zeit auch, als mein Mann so schwer erkrankt war, mich da um ihn gekümmert habe und das Ganze drumherum halt die ganze Zeit gemeistert habe.
Ja. Als ich das damals gelesen habe, Frau Dr. Winkler, habe ich mich gefragt, wie haben Sie das damals eigentlich alles geschafft? Ich meine, schon als Chirurgin haben Sie ja bestimmt nicht einen 40-Stunden-Wochenjob, sondern es geht bestimmt weit darüber hinaus. Dann noch 3 Kinder, dann noch zum Teil die Pflege des Mannes, Ihres Mannes und dann alleinerziehend. Wie haben Sie das alles geschafft? Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, das weiß ich heute zum Teil selber nicht mehr so ganz genau, weil man ist dann so in seinem Tun drin und geht einfach einen Schritt nach dem anderen. Das war ganz viel Positives und Negatives zugleich. Also mein Mann ist ja gestorben, als unser jüngstes Kind 4 Monate alt war, sodass ich zu der Zeit in Elternzeit war. Und das hat das Ganze natürlich überhaupt erst ermöglicht, dass ich zu Hause sein konnte mit dem Kind oder mit dem jüngsten Kind und eben in der Zeit dann auch Zeit hatte für die Pflege. Hätte ich in der Zeit arbeiten müssen, wäre das so auch wahrscheinlich gar nicht gegangen. Aber so ließ sich das dann eben kombinieren. So schlimm das gewesen ist, war es eben trotzdem gut, dass ich dann die Zeit für ihn in diesem Moment hatte. Und leider war es beim ersten Mal, als er erkrankt ist, ganz genauso. Da hatte ich unsere erste Tochter bekommen und da war ich auch in Elternzeit zu Hause, während er dann seine Chemotherapie hatte, sodass es auch da wieder gut gepasst hat, dass ich mich eben um beide gleichzeitig kümmern konnte.
Mhm. Und dann denke ich, wird Familie oder Freunde, die Sie unterstützt haben, bestimmt noch eine ganz große Rolle mitgespielt haben.
Genau, also das mit den Diensten, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen, wenn meine Mutter nicht einmal im Monat von Karlsruhe hier hochgefahren wäre und dann für die Dienste die Kinder betreut hätte. Dann gab es eine Familie bei uns im Dorf, die sich ganz doll eingesetzt hat, die Kinder immer zur Schule mitgenommen hat und wieder nach Hause gefahren hat, wo die Kinder halt zusammen in eine Klasse gegangen sind. Die haben mir wahnsinnig viel geholfen, auch in der Betreuung der Kinder dann in den Nachmittagsstunden. der ganze Freundeskreis, den wir vorher schon hatten, der hat dann vor allem in der Zeit, in der mein Mann so krank war, auch wechselseitig die Kinder dann mit übernommen, wenn wir dann mal kurzfristig ins Krankenhaus mussten oder so, und ist dann eingesprungen oder hat dann auch bei uns übernachtet. Ja, da war schon ganz viel Hilfe und Unterstützung auch dabei.
Ich denke, so geht es vielen auch Alleinerziehenden, Berufstätigen in Mecklenburg-Vorpommern ohne die Familie, ohne Freunde, ohne auch das Verständnis von Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen wäre das häufig nicht möglich, gerade auch so einen Job unter einen Hut zu bekommen. Deshalb kann man nur ein Danke sagen.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Da muss man sich sehr, sehr bedanken. Und was natürlich auch in unserer Region ein großer Vorteil ist, dass die Kindergartenplätze oder die Hortplätze eben für die Kinder so ausgebaut sind, dass das auch möglich ist. Wäre ich jetzt irgendwo anders gewesen, wo ich das Kind immer um 15 Uhr aus der Kita hätte abholen müssen, dann wäre das natürlich auch überhaupt nicht gegangen. Aber durch die verlängerten Öffnungszeiten, flexible Öffnungszeiten, hat das dann doch alles ganz gut funktioniert. Und da ist mir auch die Kita immer gut entgegengekommen, dass wir dann gesagt haben, okay, mit der Betreuungszeit müssen wir halt ein bisschen jonglieren, dass das alles passt. Muss ja auch für die Kinder passen. Ne? Die sollen ja auch nicht nur fremdbetreut werden.
Nun wurden Sie ja nicht nur als Frau des Jahres ausgezeichnet, weil Sie das alles wirklich gewuppt haben. Also nur Hut ab, wenn man das so hört. Sondern unter anderem auch noch als Chirurgin setzen Sie sich auch für andere Frauen ein. Sie fördern Frauen und fordern sie. Und ich glaube, das ist auch dringend notwendig. Vielleicht geben Sie uns mal so einen kurzen Einblick in die Chirurgie, warum Sie das machen, warum Sie Frauen unterstützen, wie Sie dazu gekommen sind.
Also ich glaube, dass das grundsätzlich in der Medizin, ganz aber besonders in der Chirurgie für Frauen immer noch ein schwieriges Pflaster ist. Die Gründe dafür, die sind ganz vielschichtig. Deswegen gibt es auch keine 0815-Lösung, wo man sagen kann, okay, wenn man den Schalter jetzt umlegt, dann ist das ganze Problem gelöst. Es ist schon so, dass auch Patienten, die wollen natürlich jemanden haben, der stark wirkt, der Selbstvertrauen hat. Und es ist natürlich viel leichter, sich dann einen Mann vorzustellen, an dem man sich anlehnen kann und dem man vertraut, dass er irgendwas kann, als wenn da jetzt eine kleine, zierliche Frau kommt. Das ist eher so in den Gedanken ist es mehr so die Fürsorgliche, die Mütterliche, die Pflege übernimmt, die sich kümmert, aber nicht jemand, der so, weiß ich, jetzt eine neue Hüfte einbaut oder sowas. Da denkt man in erster Linie mal nicht an eine Frau, weil das halt so gewachsen ist auch mit der Zeit. Und man hat es eben ganz häufig bei der Arbeit, wenn man dann sich intensiv um die Patienten gekümmert hat, lange bei ihnen gesessen ist, ein Aufklärungsgespräch gemacht hat, die ganze Woche Visite gelaufen ist, dass man dann irgendwann hört, ja, Schwester, das haben Sie jetzt die ganze Woche toll gemacht, aber wann kommt denn jetzt mal der Arzt vorbei? Und das ist ja von den Patienten überhaupt nicht böse oder von den Patientinnen, sondern das ist einfach, weil das in den Köpfen so drin ist, dass die Frau ist die Schwester und der Mann ist der Arzt. Und das ist so in der ganzen Medizin, und in der Chirurgie ist es halt schon auch noch mal vermehrt, weil eben auch viele Männer sich zur Chirurgie hingezogen fühlen, die dieses Männlichkeitsding auch verkörpern. Ich bin jetzt hier der Chirurg. Das ist ja so ein testosterongeschwängerter Begriff auch so ein bisschen. Und da kann man sich die Frauen halt noch weniger vorstellen. Aber vom Technischen her können Frauen das natürlich ganz genauso gut. Und auch eine zierliche Frau kann eine Hüfte einbauen. Das ist ja auch so ein Vorurteil, was immer kommt. Ja, das kann es ja kräftemäßig gar nicht schaffen. Und dann kommen so Unterstellungen wie, eine Frau kann nicht 3 Stunden am Stück stehen. Es gibt überhaupt nichts, was eine Frau anatomisch nicht dazu befähigen sollte, 3 Stunden am Stück zu stehen. Das kann sie genauso gut wie ein Mann. Und ja, da möchte ich den Frauen einfach Mut zusprechen, sich das zuzutrauen und sich da auch nicht alles erzählen zu lassen, sondern selber zu gucken, kann ich das oder kann ich das eben nicht.
Wie haben Sie das so für sich in Ihrem Leben mitbekommen? Hatten Sie da Unterstützerinnen, Unterstützer, die Sie da vielleicht selber dann auf dem Weg dahin, sind Sie bestimmt auch mit Vorurteilen, was Sie ja gerade beschrieben haben, natürlich konfrontiert worden. Gab es da so Leute in Ihrer näheren Umgebung, die gesagt haben, Mensch, Frau Winkler, Yvonne, mach das doch so und so oder so und so?
Also ich wollte ja eigentlich gar nicht Chirurgin werden, ich wollte ja eigentlich Gynäkologin werden, und ich fand dann aber mein Praktikum in der Gynäkologie nicht so schön vom ganzen Team, das da so für uns Praktikanten zuständig war. Und dann habe ich mein PJ, es gehört ja dazu, dass man da einmal in der Chirurgie auch vorbeischaut, in der Chirurgie eben angefangen. Und das war einfach toll da. Da war ein super Team, die haben harmoniert. Und es waren auch sehr viele Frauen schon von Anfang an mit in der Klinik hier in Greifswald. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, dass die Frage sich gar nicht gestellt hat, kann ich das als Frau machen oder nicht, weil da waren ja schon viele, die das gemacht haben. Und das war ein großer Vorteil. Und da war eben auch eine, dann später Oberärztin, die mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat und die mich auch immer motiviert hat und auch angespornt hat, diesen Weg weiterzugehen. Und als das PJ-Tertial dann vorbei war, haben sie gesagt, naja, wir wissen, du willst Gynäkologie machen, aber mach doch erstmal Chirurgie, das kannst du dir immer noch anrechnen lassen. Und dann bin ich dabei geblieben.
Ja, und wenn man so auf die Zahlen schaut in der Chirurgie, muss man ja schon sagen, dass da Frauen tatsächlich immer noch unterrepräsentiert sind. 40.000 Chirurginnen und Chirurgen, die es insgesamt gibt und 8.000 davon Frauen, zeigt noch ein deutliches Missverhältnis. Und all das machen Sie ja, versuchen Sie ja auch mit entgegenzuwirken, indem Sie bei dem Verein die Chirurgin e.V. mitwirken, den seit Anfang an eigentlich mit begleiten. Was machen Sie da, Frau Dr. Winkler?
Also im Verein selber machen wir ganz, ganz viel. So Dinge, an die man in den ersten Momenten überhaupt gar nicht denkt. Weil warum kann zum Beispiel eine Frau manche Dinge nicht so gut wie ein Mann mit bestimmten Instrumenten? Ja, weil die Instrumente gar nicht für Frauenhände gemacht sind. Also versuchen wir zum Beispiel die Firmen zu motivieren, dass manche Instrumente einfach auch kleiner gebaut werden, damit auch eine Frauenhand das Instrument halten und dann auch entsprechend geschickt bedienen kann. Oder wir haben im Verein zum Beispiel die ganzen Zeitschriften vom Springer Verlag mit angeschrieben und haben erreichen können, dass zum Beispiel der Chirurg in die Chirurgie umbenannt wurde, dass man da einfach auch in den Köpfen schon mal was ändert. Und wir bieten halt, und das ist ein ganz großer Teil, der auch sehr wichtig ist, finde ich, bei den Chirurgen, ein Mentoring-Programm, wo man sich als junge Chirurgin, also noch nicht als Studentin, aber dann als junge Chirurgin bewerben kann und dann so ein Role Model im Prinzip an die Seite geht, jemand, der einen begleitet, der für einen da ist, wenn man anruft und sagt, ich habe jetzt hier ein Problem und ich komme hier nicht weiter, dass die einfach Unterstützung haben und dass sie sehen, andere haben es vor mir geschafft, warum sollte ich es nicht auch schaffen?
Sind Sie Mentorin? Darf ich Sie
ich
mal?
Ich bin auch Mentorin, ja. Klasse. Zwei Mentees.
Welche Erfahrungen haben Sie so beim Mentoring gemacht?
Dass man selber auch unglaublich viel lernt dadurch, weil man sich selber auch doch hinterfragt. Ich habe auch damals, als ich dann den Preis für die Frau des Jahres bekommen habe, hatte ich mit der einen Mädchen telefoniert, weil sie dann ein Interview geben sollte, auch fürs Fernsehen deswegen. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe da eine Frage, würdest du das machen? Ich weiß gar nicht, wie ich zu der Ehre komme. Und dann sagt sie, Mensch, das ist doch das, was du mir die ganze Zeit sagst. Stell nicht immer dein Licht unter den Teppich und ja, natürlich hast du es verdient. Und das Feedback mit den Mentees, das ist wahnsinnig schön. Und auch zu sehen, wenn man wirklich was verändern kann für die, dass die Schritte weitergehen, dass sie vorankommen. Das ist sehr befriedigend.
Ja. Aber an sowas, wie Sie gerade beschrieben haben, so dass die Medizin, die Instrumente gar nicht auf Frauen ausgerichtet sind, das erleben wir ja in vielen Bereichen, ne? Auch Gesundheit, Medikamente etc., dass erstmal gar nicht so die Frauenforschung da ist und dass man da unbedingt noch was weiter vorantreiben muss, dass eben die Daten auch spezifisch zu Frauen erhoben werden, auch im PKWs, beispielsweise bei Airbags und so weiter, wissen wir, dass es immer auf den Mann zugeschnitten ist, deshalb toll, dass Sie das als Verein machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie auch wirklich auch schon in meinen Landtagsreden benutzt oder verwendet. Als es darum ging, über die geschlechtergerechte Sprache, war natürlich die Chirurgin, der Chirurg, der Zeitschriftenname definitiv so ein Vorbild, wo ich dachte, toll, die Presse macht es uns vor, das geht. Aber dass da die Chirurgin dahinter stand, das ist auch heute für mich etwas Neues. Total klasse, Dankeschön.
Also immer wenn wir halt sowas sehen, dann tauschen wir uns aus und gucken, wie könnte man das jetzt ändern und dann gehen wir das an.
Ja, klasse. Vielleicht noch mal zur Frau des Jahres zurückzukommen. Das war ja jetzt am 6. März im Staatstheater, war dann die Veranstaltung. Ich finde, es ist immer ein wunderbarer Empfang. Dann danach trifft man auch ganz viele tolle Frauen etc. Ich wurde jetzt letztens gerade von der Presse oder von dem Radio gefragt, wo ich noch mal dafür geworben habe, wie das so die Frauen empfinden. Und nun werde ich da nicht gewürdigt, sondern Sie als direkte sozusagen Frau des Jahres. Wie haben Sie diesen Empfang wahrgenommen und was hat es für Sie gegeben?
Also erstmal grundsätzlich, dass ich den Preis bekommen habe, war mir im ersten Moment völlig unbegreiflich. Ich konnte gar nicht verstehen, warum ich da jetzt, erstens, warum ich überhaupt nominiert werde und zweitens, warum ich das dann auch noch bekommen sollte. Und dann war ja dieser Empfang und das war alles so wahnsinnig herzlich und mir ist dann im Laufe der Vorbereitung auf die Rede, die ich da gehalten habe und dann eben auch im Rahmen der Preisverleihung selber klar geworden, dass man sich selber ja häufig in einem ganz anderen Licht sieht als die anderen. Also wenn ich mir jetzt dann angeschaut habe, welche Frauen haben diesen Preis vorher bekommen, habe ich mir nur gedacht, wow, was haben die alles schon geleistet und was ist da alles draus geworden? Weil sich selber sieht man ja nicht dieses Bild plötzlich, was hat man alles erreicht, sondern man sieht ja die ganzen kleinen Schritte, die man da hingegangen ist. Man sieht auch, wo man gestrauchelt ist und was man alles nicht geschafft hat. Aber man sieht, man verliert den Blick für das große Ganze, was am Ende dabei rausgekommen ist. Und da möchte ich eben auch ganz viele Frauen dazu motivieren, sich dafür zu bewerben oder auch Angehörige, sie zu nominieren dafür, dass man eben da auch wieder einen Blick dafür bekommt und das Licht auch darauf wirft, dass man zwar viele Schritte gehen muss, aber dass man am Ende ja dann auch was erreicht hat und dass man da auch stolz drauf sein darf.
Definitiv dürfen Sie auf das stolz sein, was Sie erreicht haben. Das ist wirklich unglaublich. Wenn auch Sie die Frau des Jahres für das Jahr 2025 vorschlagen wollen, können Sie das gerne bis zum 30.10. Und wie Frau Dr. Winkler sagt, ich glaube, keine Leistung ist gering genug zu gering zu schätzen, sondern es sind immer wahnsinnige Leistungen jeweils dahinter, die Frauen einfach leisten und dies verdient haben, auch einfach sichtbar gemacht zu werden. Deshalb klasse. Frau Dr. Winkler, vielleicht so zum Abschluss noch eine Frage. Was würden Sie jungen Medizinstudentinnen mitgeben, die vielleicht auch Chirurgin werden wollen oder vielleicht eine ganz andere Fachrichtung einschlagen würden oder generell Frauen mitgeben möchten? Was wäre so Ihr Ratschlag an Frauen?
Ich glaube, dass wir den Status quo ganz häufig hinterfragen müssen und uns nicht alles erzählen lassen müssen, wie die Dinge zu sein haben, sondern das hinterfragen müssen. Und dass wir auch nicht alles glauben sollen, was wir uns selber erzählen. Uns nicht selber immer sagen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das können nur die anderen. Sondern immer mal schauen, ist das denn die Wahrheit, was ich mir da erzähle? Oder kann ich es eben vielleicht doch? Manchmal muss man es einfach probieren.
Das erinnert mich an die innere Kritikerin, die dann immer ganz groß ist, die man sich einmal verdeutlichen muss und wo man sagen muss, nee, spring jetzt mal drüber. Ich glaube, das haben wir alle diese Momente schon mal hinter uns gehabt. Toller Ratschlag. Schau dahin, was hindert euch, weiterzukommen, weiter voranzugehen, euch selber den Mut zuzugestehen, tolle Wege zu gehen, wie die von Frau Dr. Winkler. Frau Dr. Winkler, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute hier gewesen sind.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, dass Sie mit mir den Podcast gemacht haben und andere Frauen und vielleicht auch Männer ermutigen, Frauen zu benennen, zur Frau des Jahres. Vielen Dank und Hut ab für dem, was Sie geleistet haben.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Macherinnen. Jacqueline Bernhardt im Gespräch.